Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, in Ahausen zu sein. Es ist wirklich schön, die Einladung erhalten zu haben. Und ich hoffe, ihr seid nicht betrübt durch das Deutschlandspiel. In der 72. Minute, in genau diesem Spiel, Mexiko gegen Deutschland, ein Verteidiger von Mexiko bekommt den Ball voll ins Gesicht. Und er liegt erstmal da. Und die Ärzte gehen aufs Feld. Und die Unterbrechung ist da. Und einige deutsche Spieler gehen zu Joachim Löw. Sie holen sich etwas zu trinken. Und, ganz wichtig, Joachim Löw gibt nochmal ein paar Hinweise. Er nutzt diese Unterbrechung. Die Spieler fragen nochmal nach, was er genau meint. Aber er nutzt diese Unterbrechung und versucht nochmal ein bisschen zu motivieren, ein bisschen Ideen zu geben. Leider hat es nicht gereicht. Was hat das jetzt mit meiner Predigt hier zu tun? Ja, es ist WM-Zeit. Viele reden über Fußball, ich auch. Aber Jesus ist eben in dem Predigttext, den ich gleich lesen werde, auf dem Weg. Auf dem Weg nach Jerusalem und er wird unterbrochen. Und er nutzt diese Unterbrechung, um was Wichtiges über Nachfolge zu sagen. Und wir schauen uns an, durch was er unterbrochen wird. Ich lese aus Markus 10. Jesus machte sich wieder auf den Weg. Da kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem, Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber der Mann sagte: Lehrer, das befolge ich alles seit meiner Jugend an. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir. Geh los, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Und dann komm wieder her und folge mir nach. Der Mann war unglücklich über das, was Jesus sagte, und er ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Wie kann ich das ewige Leben erreichen? Da hat jemand Sehnsucht nach mehr als dem, was sein offenbar recht erfolgreiches Leben ihm bieten kann. Und auch, dass er offensichtlich vieles, wenn nicht sogar alles richtig gemacht hat in seinem Leben, er scheint zu merken, das reicht ihm nicht mehr. Es fehlt etwas bei all seinem Reichtum, bei seiner Religiosität, bleibt die Frage nach dem ewigen Leben unbeantwortet. Was denkst du über diese Frage? Wie kann ich das ewige Leben ererben? Würdest du von Jesus ebenfalls gerne eine Antwort bekommen? Oder denkst du: Nein, das ist unwichtig. Das interessiert mich eher nicht. Jesus geht jedenfalls in der Antwort darauf ein, auf die Art zu denken, wie eben dieser reiche Mann denkt. Er fragt nach dem: Was soll ich tun? Es ist ein Muster. Ich tue etwas, dann kriege ich etwas. Ein Denkmuster, das sich tief eingeprägt hat. Wenn ich etwas tue, dann kriege ich was. Ich will investieren und will dann auch sicher sein, ich habe etwas davon am Ende. Jesus geht darauf ein. Er fragt und erinnert an die Gebote. Interessanterweise nach genau denen, die zwischen Mensch und Mensch das Leben regeln. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Aber er zielt damit auf die Gebote, die das Leben zwischen Mensch und Gott anzeigen. Genauer gesagt auf das erste Gebot. Ich bin dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und damit zielt er darauf ab: Was ist für dich Gott? Woran hängt dein Herz? Das steht ja hinter der Aufforderung, verkaufe alles und was du hast und gib's den Armen. Und dass Jesus hier den Konflikt anspricht, in dem ein Mensch zwischen Gott und Geld geraten kann, ist nicht von ungefähr. Geld und Gott funktionieren doch nach einer ähnlichen Logik. Die Beziehung zu ihm will erhalten werden, gepflegt werden. Geld und Gott sind jeweils auf Mehrung aus. Mehr ist besser, weniger, das wollen wir nicht. Und der reiche Mann hat eben genau jenem Geld sein Leben verschrieben. Nun könnte man sagen, ich bin nicht reich. Jedenfalls im Vergleich zu anderen bin ich nicht reich. Also betrifft mich diese Geschichte nicht. Aber das wäre ein Missverständnis. Als Jesus den reichen Mann ansieht und er ihn lieb gewinnt, als er sozusagen in sein Herz sieht, da sagt er, eins fehlt dir. Er fordert ihn auf, seinen ganzen Besitz zu verkaufen und Jesus nachzufolgen. Doch der Mann geht traurig weg. Es trifft ihn in sein Herz, denn er kann sich eben genau von seinem Besitz, von seinem Reichtum nicht lösen. Es kann auch etwas anderes sein, an das ich mich abgöttisch gebunden habe, wovon ich mich nicht lösen kann. Meine Meinungen, die mir lieb und teuer sind, meine Prinzipien, so mache ich das. Meine Beziehungen oder meine Fähigkeiten oder meine Wahrnehmung vor anderen Personen. Wie stehe ich da vor anderen? Aber gerade an dem Beispiel von Besitz wird besonders deutlich, wer nach der Logik der Geschichte hier ein reicher Mann ist. Und zwar jeder, der auf dieselbe Weise unfrei ist wie dieser Mann, ganz gleich, wie viel oder wie wenig er besitzt. Jeder, der innerlich gebunden ist und sein Lebensziel anderem verschrieben hat. Jesus fordert ihn auf, mit der Nachfolge sein Lebensziel anders zu definieren, etwas anders zu machen. Folge mir nach. Was bedeutet das? Damals war das ziemlich einfach und ganz klar. Ich bin da, wo Jesus auch ist. Ich mache das, was Jesus auch tut. Ich höre ihm zu. Wortwörtlich nachfolgen. Ziemlich einfach. Doch heute, wir sehen Jesus nicht. Laut der Bibel ist er im Himmel und wir auf der Erde. Aber es bleibt Gewisses gleich. Ich folge seinem Beispiel. Er hat Gott und die Menschen geliebt. Er hat ihnen gedient. Und es bleibt gleich. Ich tue, was er will. Jesus umgab sich mit Jüngern. Er war in Gemeinschaft unterwegs. Genauso sind wir hier in Gemeinschaft. Wir gehen gemeinsam durchs Leben, trösten einander, sprechen einander Mut zu, helfen einander und freuen uns miteinander über das, was gelingt und gut ist. Und in Gemeinschaft haben die Jünger gelernt, was es heißt, Jesus nachzufolgen, von ihm abhängig zu sein und seinen Willen zu tun. Nachfolge bedeutet insofern, auf Jesus zu vertrauen und ihm in meinem Leben allen Raum einzugeben. Und das betrifft mein ganzes Leben. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen, wie mir klar wurde, dass sich die Nachfolge auf mein ganzes Leben bezog und bezieht. Als ich am Beginn von meinem Studium war, da teilte sich auf meine Zeit in Studium und Freizeit. In meiner Freizeit, da war ich Feuer und Flamme, was mit Jesus anzufangen, was mit ihm zu machen, anderen von ihm zu erzählen, in der Gemeinde mitzuarbeiten, Gebetstreffen zu gestalten. Ich arbeitete auch in einem Teamkreis mit und mein Studium dagegen, das diente vor allem dem Ziel, einmal Pfarrer zu werden. Es war eigentlich eher ein notwendiges Übel. Ich musste am Ende ein Zeugnis haben, damit ich ins Vikariat kann und Pfarrer werden darf. Nachfolge beschränkte sich auf meine Freizeit. Ich habe nach und nach mit Freunden drüber geredet, gebetet und habe erkannt, das Studium ist genauso eine Möglichkeit, Gott nachzufolgen. Meine Aufgabe ist es eben, in diesem Lebensabschnitt zu lernen, zu studieren, meine Sache gut zu machen an der Universität. Ein Freund sagte mir damals, dass es jetzt die Zeit in meinem Leben ist, zu studieren. Und wenn ich dann fertig bin, dann kommt die nächste Aufgabe. Dann ist was anderes dran. Und das veränderte mein Denken. Ich verabschiedete mich von dem Gedanken, dass mein Studieren aus irgendeinem Grund für Gott nicht wichtig sei und ich ihm dadurch nicht dienen könnte. Stattdessen sehe ich, dass jetzt mein Studium genauso eine Möglichkeit bietet, Jesus nachzufolgen, indem ich es eben gut mache, mich engagiere und eben das mache, was gerade dran ist. Meine Lebensaufgabe, meine Motivation hat sich geändert. Und das, was vielleicht auf den ersten Blick heilig und nach Nachfolge aussieht, Mitarbeiter in der Gemeinde, beten, ist es insofern, indem ich Gott und meinen Mitmenschen diene dadurch. Das, was so alltäglich erscheint, meine Arbeit, die Kindererziehung, mein Alltag, die Schule, mein Studium, die Ausbildung, der Alltag eben. Der ist insofern Nachfolge, indem ich Gott und meinen Mitmenschen diene. Egal, was ich tue, die Frage ist, welches Ziel verfolge ich dabei? Wo würde Jesus in deinem Leben sagen, eines fehlt dir? Mach dich frei davon und folge ihm nach. Ich denke, Jesus würde fragen, was ist zu wichtig? Und bestimmt so dein Leben, dass das Ziel, Gott und die Mitmenschen zu lieben, dadurch irgendwie verschüttet wird, überlagert wird. Wovon musst du dich innerlich lösen? Jetzt habe ich viel über das geredet, was Jesus unterbricht auf seinem Weg, was der Anlass ist, Wichtiges über die Nachfolge zu sprechen. Aber was sagt denn Jesus eigentlich seinem Team, den Jüngern? Ich lese weiter. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ja, Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Da waren die Jünger völlig bestürzt und sagten zueinander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Es ist eigentlich unmöglich, dass der reiche Mann in das Reich Gottes eingeht, dass er es schafft. Er kann sich nicht lösen von seinem Reichtum, er ist gebunden. Und die Jünger, die erschrecken darüber. Der Reiche hat im Streben nach dem wahren Leben weniger Chancen als das Kamel, das durch das Nadelöhr muss. Sie erfahren ja selbst immer wieder, wie sie an den Ansprüchen der Nachfolge scheitern. Zu lieben, zu vertrauen, sich hinzugeben. Sie kennen ihren kleinlichen Streit, wer ist der Größte unter ihnen. Sie kennen die Geschichten, in denen sie zweifelnd Jesus nachfolgen, nicht damit rechnen, dass er Großes vollbringen will. Obwohl sie diese Sehnsucht danach haben, dass es anders ist, erfahren sie sich immer wieder als unfähig, Nachfolge zu leben. Auch bei ihnen ist dieser wunde Punkt zu erkennen, der heißt, eins fehlt dir. An der Liebe, am Vertrauen, sich hinzugeben, fehlt es immer wieder. Und das auch bei denen, die mit Jesus unterwegs sind, die ihn so nah erleben, die ihn täglich sehen und hören. Sie sehen, dass es eine Unmöglichkeit ist, die Bindung an ihren heimlichen Gott in ihrem Leben aufzugeben und dem wahren Gott nachzufolgen. Aber Jesus sagt, bei Gott ist es dennoch möglich. Was kann das anderes heißen, als mit Gottes Handeln an uns, an mir zu rechnen und auf ihn zu hoffen? Gott kann Herzen verändern und er verändert sie, damit die Menschen sowohl von ihrem unfreien Verhältnis zu anderen Dingen wegkommen und Gott ihren Nächsten lieben. Und dabei ist der Glaube kein festes Sein, keins, was ich einmal erreicht habe. Es ist ein Werden, ein dynamisches Geschehen. Und so hat Bonhoeffer seinen größten Wunsch, der große Theologe, einmal so formuliert: Ich möchte glauben lernen. Ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen Gerechten. Dies nenne ich Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben. Dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst. Dann wacht man mit Christus in Gethsemane. Und ich denke, das ist Glaube, und so wird man ein Mensch, ein Christ. Die Erfahrung, die Bonhoeffer beschreibt, gibt wieder, was wir angesichts der Geschichte vom Reichen teilen, was wir dort sehen. Wir sehen einerseits, dass man genau das Leben in dem Moment gewinnt, wo man sich und sein Leben unter das Ziel der Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen stellt. Und gleichzeitig wissen wir genau, wie schwer es ist, das zu tun. Dass wir an diesem Anspruch auch immer wieder scheitern werden. Und ohne das letzte Wort von Jesus an seine Jünger, bei Gott ist alles möglich, stehen wir in der Gefahr, es aus eigener Kraft zu versuchen. Jesus aber sagt damit: Verlasst euch auf Gottes Möglichkeiten. Die sind größer als unser Herz zu wenden. Verlasst euch auf Gott, denn Gott allein ist gut. Und er befreit uns zur Nachfolge, zum liebevollen Miteinander unter Menschen und mit Gott. Und ich wünsche euch zu merken, dass bei Gott und bei Jesus wir schon geliebt sind. Jesus geht, er ist eben auf diesem Weg nach Jerusalem. Er geht an das Kreuz für mich und für dich. Und ich muss da nichts erwerben. Und so kann ich auch wagen, zu lieben, mich einzulassen auf das, diese große Lebensaufgabe, den Gott und meinen Nächsten zu lieben. Die Lebensform der Hingabe, indem ich alles dem anderen gebe. Und die eben auch mit der Preisgabe von vielleicht liebgewonnenen, aber letztlich doch eher hindernden Dingen verbunden ist. Und Gott kann mich, und es wird er, wenn ich es damit schwer habe, durch diesen schmalen Spalt des Nadelöhrs zu gehen, eben zu sich ziehen. Amen.